Wo gehöre ich hin? Diese Fragestellung begleitet uns in der Allianz Gebetswoche. Und man kann diese Frage ja zunächst mal einfach ein bisschen geografisch verstehen. Wo gehöre ich hin? Wo bin ich zu Hause? Weiß nicht, wie das bei euch ist hier. Können wir einen kleinen Test machen? Also, sagen wir Homburg und Großraum, also zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern, Pirmasens, muss man gerade so ein bisschen meine Ortskenntnisse abrufen. Wer wäre denn von euch, hat die größte Zeit seines Lebens in dieser Stadt oder in diesem Umkreis gelebt? Mal melden. Ja, es sind nicht so ganz viele. Okay, also die meisten sind wohl doch von irgendwo anders. Bei mir ist das nämlich auch so, wenn jemand mich fragt, wohin ich denn gehöre im Sinne von geografischer Zugehörigkeit, dann gibt es da so eine ganz bunte Mischung eigentlich. Ich habe schon gesagt, ich bin an der Nordsee, so hinterm Deich, allerdings auf der Landseite aufgewachsen. Und dann war ich mal zu Zivildienst und Studium im Norden in Hamburg, also auch im Norden, muss ich ja sagen. Dann waren wir 10 Jahre in Stade, das ist auf der niedersächsischen Elbseite. Und alle Welt hat sich gefragt, warum wir aus dieser schönen Ecke dann ins Ruhrgebiet gegangen sind, wo wir jetzt schon 27 Jahre sind. Also wenn man mich fragt, wo bist du denn zu Hause, dann würde ich sagen, da, wo ich Freunde habe. Nicht ja, Mülheim ist der Platz, wo wir am allerlängsten mittlerweile leben, aber so ein geografisches Heimatgefühl, da gehöre ich hin, das gibt es gar nicht so richtig bei mir, weil das eben sehr unterschiedlich war. Aber die Frage nach Heimat, nach wo gehöre ich hin, ist ja viel mehr als eine geografische Frage. Da geht es um viel mehr als um ein nettes Häuschen mit Lattenzaun vielleicht, das wir uns vorstellen, sondern da geht es um den Wunsch nach Zugehörigkeit, um den Wunsch nach Verwurzelung, um den Wunsch nach guter Gemeinschaft mit anderen, Freundschaft. Ein Philosoph, Karl Jaspers, hat mal gesagt, Heimat ist da, wo ich verstehe und wo ich verstanden werde. Da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Dazu gibt es ja einen Kontrast dazu, alle möglichen Identitäten. Vielleicht eine Internet-Identität, könnte man heute sagen, wo man eigentlich nicht fragt, wer bin ich, wo gehöre ich hin, sondern eher, wie muss ich sein, dass die anderen mich mögen, wie muss ich mich möglichst gut darstellen und noch ein bisschen mit Photoshop nachhelfen, dass die Fotos auch ordentlich aussehen. Wer bin ich? Frag doch die anderen, hat jemand mal einen Buchtitel genannt. Also, wo gehöre ich hin? Wer bin ich? Die Frage zielt auf die tiefen Schichten unserer Persönlichkeit. Und die Einflüsse der Gesellschaft, in der wir leben, macht es nicht unbedingt leichter, diese Frage zu beantworten. Wir haben tendenziell in unserer Zeit immer weniger Zugehörigkeit auf Dauer zu einer bestimmten Sache. Wir wechseln unsere Wohnorte, ihr offensichtlich auch, so ganz viele haben sich eben nicht gemeldet, wenn man höchstens die Hälfte. Wir wechseln unsere Berufe, wer ist in seinem Job noch vom Anfang bis Ende seiner beruflichen Laufbahn? Vielleicht wechseln wir sogar unsere Lebenspartner und der Lebenspartner wird zum Lebensabschnittspartner. Man stellt sich in bestimmten Lebensphasen dann vielleicht auch bestimmte Fragen. Ich bin jetzt 63 und da kann man sich fragen, wenn man so, ich sag mal, 3/4, vielleicht auch 4/5, vielleicht auch schon 90% seines Lebens, wer weiß das so genau, hinter sich hat, bin ich eigentlich die Person, die ich hätte sein können? Hat sich alles so verwirklicht, was ich mir vielleicht vor 30, 40 Jahren vorgestellt habe? Wie gehe ich, oder gerade auch die unter euch, die so ein paar Jahrzehnte schon gesammelt haben, wie ich auch, wie gehen wir mit unerfüllten Lebenszielen um? Dinge, die wir eigentlich erreichen wollten und wo wir sagen müssen, nachdem die Uhr läuft, das werden wir wohl nicht mehr erreichen, der Zug ist abgefahren. Also all diese Dinge spielen bei dieser Grundfrage, die uns in dieser Woche beschäftigt, eine Rolle. Wo gehöre ich hin? Die Leitfrage der Gebetswoche. Das Thema geht unter die Haut, wie man so will, und man fragt nach Verwurzelung, nach Zugehörigkeit. Sind wir wirklich da beheimatet, innerlich beheimatet, wo wir beheimatet sein sollen? Der kurze Predigttext für heute, der ist von einem ganz besonderen Propheten des Alten Testaments. Einmal schon deswegen besonders, weil er sehr viel geschrieben hat, Jeremia. Und wir wissen, ich würde sagen, von keinem anderen Propheten des Alten Testamentes so viel Persönliches wie von Jeremia. Weil, ja, ich sag mal, er ganz viel von sich preisgibt, auch von den schwierigen Dingen seines Lebens. Und das haben wir bei anderen Propheten nicht so. Und von daher ist er auch ein interessanter Prophet bei dieser Fragestellung. Wo gehöre ich hin? Wo bin ich eigentlich wirklich innerlich zu Hause? Er hat, das weiß man relativ genau, von 627 bis 570 vor Christus gewirkt. Und wer irgendwie ein bisschen sich mit alttestamentlicher Geschichte auskennt, der weiß, dass in diesem Zeitrahmen die größte Katastrophe für das Volk Israel hineinfällt, nämlich die Zerstörung Jerusalems und die Wegführung ins babylonische Exil. Israel hatte keine größere Katastrophe in seiner Geschichte erlebt bis dahin, weil mit einmal schien alles Heimat und alles futsch zu sein. Ne? Also die Landverheißung und dann der Tempel und was nicht alles. All das schien mit einmal hin zu sein. Wo gehöre ich hin? Ich weiß nicht, wie ein Jude das um diese Zeit 589 vor Christus beantwortet hätte. Sie saßen an den Wassern von Babylon und weinten. Das kennen wir aus den Psalmen, diese Beschreibung. Also wie hätten sie auf diese Frage geantwortet, wo gehöre ich hin? Es war mit dem Volk Gottes weit gekommen zur Zeit des Jeremia. Von den 12 Stämmen, die Gott aus Ägypten in das verheißene Land geführt hatte, waren nur noch 2 übrig geblieben. Die anderen 10 waren schon durch die Assyrer sozusagen assimiliert worden, etwas mehr als 100 Jahre bevor Jeremia gelebt hat. Und jetzt musste man dem Großreich der Babylonier Tribut entrichten und in Israel war es richtig, richtig schwierig geworden. Und dazu kommt die persönliche Dimension, die ich schon angedeutet habe bei Jeremia. Er schreibt sogenannte Konfessionen, nennt man das in dem Buch des Jeremia im Kapitel 11 bis 20. Sie umrahmen sozusagen unseren Predigtext. Und das sind Texte, die von Depressionen nur so fließen, wo er Gott anklagt, wo er Gott auf die Anklagebank setzt, wo er fragt, warum bin ich überhaupt geboren angesichts dessen, was du mir zumutest? Also ein Mann, der auf diese Frage, wo gehöre ich hin, glaube ich, eine zutiefst schwierige Antwort gegeben hätte, das vielleicht gar nicht hätte beantworten können. Diese Konfessionen, die thematisieren die inneren und auch die äußeren Konflikte, die Jeremia hatte. Und er kann in Bezug auf sein Innenleben sehr heftig werden. Also wer mal Zeit hat, heute Nachmittag oder so, sich da mal ein bisschen reinzulesen in diese Konfessionen Jeremias, der merkt, so wie Jeremia mit und von Gott gesprochen hat, würden wir uns, glaube ich, nur begrenzt trauen, mit und von Gott zu sprechen. Er klagt über sein Geschick, er klagt über sein prophetisches Amt. Also Gott kommt da nicht besonders gut weg in den Konfessionen des Jeremia. Und nun lese ich einen Text, der förmlich eine ganz andere Sprache im ersten Moment spricht, nämlich der Predigtext für diesen Sonntag. Er steht in Jeremia 17, Vers 7 und 8. Da heißt es, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Aber Jeremia wäre nicht Jeremia, wenn er nur über den gesegneten Mann sprechen würde. Unmittelbar davor, die 2 Verse, die davor sind, die beginnen mit verflucht ist der Mann. Und die lese ich auch mal, obwohl sie eigentlich gar nicht zu dem Text von heute, so wie es die Allianz auswählt, gehören. Ab Vers 5, da heißt es, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Also verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt, sagt Jeremia, und der weicht in seinem Herzen vom Herrn. Das ist eine interessante Formulierung, weil sie bei den Propheten ganz häufig dieser Gedanke vorkommt, dass Leute nicht in dem formalen Gottesdienst ihren Gott verlassen. Der funktioniert noch. aber dass sie vom Herzen nicht mehr bei der Sache sind. Sozusagen in der tiefen Schicht ihrer Persönlichkeit, da hat sich etwas gelöst, da ist etwas anders geworden, während formal noch alles richtig ist. Ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören, sagt ein Prophet dem Volk Gottes im Auftrag Gottes. So mit anderen Worten, der Gottesdienst funktioniert noch. Wenn man reinkommt, sagt man, ist alles okay. Aber wenn man innerlich fragt, wo steht ihr denn, wo seid ihr denn angedockt, wo gehörst du denn hin, dann sieht es ganz anders aus. Also die formale Frömmigkeit, das war ja nicht so super schwer. Da musste man opfern und da musste man, was weiß ich, zu irgendwelchen Altären gehen und nach einmal im Jahr nach Jerusalem nach Möglichkeit und so weiter. Die formale Frömmigkeit, das ging irgendwie alles noch. Und dann kann man ja so in seine eigene Lebenssituation mal hineinfragen und sagen, naja, wir sind heute Morgen hier und die Lieder haben wir alle schön mitgesungen, die allermeisten jedenfalls. Und das funktioniert alles noch. Sonntagmorgen um 10, das gehört so in unseren geistlichen Biorhythmus, dass man da irgendwie gottesdienstlich aktiv ist. Weiß nicht, wie es sonst ist mit euren Zeiten. Ihr seid ja mit mehreren Leuten hier zusammen. Ist das alles noch vom Herzen okay? Also der Jeremia wagt oder wählt sehr deutliche Worte, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der ist wie ein Strauch, es kommt wieder so ein Wüstenbild, der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt. Also Jeremia sieht schon das Heil, was nach dem Unheil, was Israel erwartet, kommt. Er hat als Prophet, ja, möchte ich mal sagen, schon diesen Spot von Gott ins Herz bekommen, was eigentlich in Zukunft geschehen wird. Und er weiß von der großen Katastrophe vielleicht nicht exakt, was da passieren sollte, aber er weiß, dass Gericht Gottes kommt und er weiß, dass Gott trotzdem Gedanken der Liebe und des Friedens mit seinem Volk hat. Und dieser Mann wird bleiben in der Dürre der Wüste im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Das sind ja alles Beispiele und jetzt muss man sich mal einen Moment vorstellen, was für ein Leben beschreibt Jeremia? Was für ein Leben eines Menschen steht dahinter, wenn es heißt, der wird bleiben in der Dürre der Wüste im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Das sind schon harte Bilder, die nicht so einfach zu schlucken sind, finde ich. Und von daher, wenn man diesen sehr positiven Predigttext nimmt, dann lohnt es schon, sich mal einen Moment in das Umfeld des Textes sich hinein zu vertiefen und festzustellen, es gibt sozusagen beides. Es gibt beide Seiten einer Medaille. Und jetzt geht es weiter und dann wird Jeremia ganz positiv. Und er sagt, gesegnet ist der Mann, und ich ergänze mal die Frau, es ist hier vom Mann die Rede, aber es ist mit Sicherheit beides gemeint. Gesegnet ist der Mann. Und kann man sagen, was bedeutet denn Segen? Das ist so eine Formulierung, die wir verwenden und wo man ja vielleicht gar nicht so ganz genau weiß, was meint das eigentlich, dass wir gesegnete Menschen sind. Gesegnet ist der Mann. Ich sage mal, da wird eine echte, eine dauerhafte, eine ewigkeitswirksame Lebensqualität einem Menschen zugesprochen. Alten Testament ist Segen sicher auch noch so ein bisschen in die materielle Richtung gemeint. Neutestamentlich, das sehen wir nachher noch in ein paar wenigen Minuten, sieht Segen schon ganz anders aus. So das alles Gute von Gott, will ich mal sagen, das ist mit gesegnet gemeint. Also gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der also er Gott im Fokus seiner Gedanken hat und seines Zutrauens hat, der ihm vertraut mit einer Art Urvertrauen und dessen Zuversicht der Herr ist. Und nun überlegt Jeremia, wie kann er das an einem Beispiel deutlich machen? An einem Beispiel, was in seinem Lebensumfeld jeder verstanden hat. Wir müssen uns da vielleicht ein bisschen hineindenken, weil das so gar nicht unser Lebensumfeld ist. Dieser gesegnete Mensch ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Also wer immer von euch mal in Israel war, der weiß, ein Großteil des Landes ist bis heute Wüste. So man nimmt der Wüste immer mehr weg, aber bis heute ist es so, dass ein Großteil des Landes Wüste ist. Und leben konnte man in dieser alten Zeit nur dort, in der Wüste, wo Wasser war. Und darum gibt es dieses, was wir ein Tell nennen, Tel Aviv zum Beispiel. Und solche Ortsnamen gibt es da mehrere. Tel ist ein Siedlungshügel. Also wo eine Wasserquelle war, da haben sich Menschen angesiedelt. Und dann kamen Kriege und Erdbeben und das Diese Siedlung wurde dem Erdboden gleichgemacht und dann hat die nächste Siedlungsschicht darauf begonnen. Und wieder eine Siedlungsschicht über die Jahrhunderte. Und dann kommt man heute zum Beispiel an ein Tell Megiddo, wo die Archäologen sagen, da gibt es 25 Siedlungsschichten. So, das weiß man deswegen, weil man dann Münzen und Dinge findet, so in einer bestimmten Schicht, wo man sagt, das ist der und der Zeit zuzuordnen. Und man kann sich ja fragen, ja Freunde, ihr hättet euch ja ein bisschen ausbreiten können. Warum baut ihr immer wieder an der gleichen Stelle? Die Antwort ist ganz einfach, weil da Wasser war. Wasser war Leben in der Wüste und wo kein Wasser war, konnte man nicht leben. Jeremia wusste das ganz genau. Heute zum Beispiel kann man in Jerusalem durch einen Tunnel gehen, der ist freigelegt worden, den sogenannten Hiskia-Tunnel. Ich weiß nicht, ob das jemand mal von euch gemacht hat, wenn ihr in Jerusalem wart. Also was man, wenn man da nicht durchgehen soll, oder man sollte da nicht durchgehen, wenn man Platzangst hat. Das ist ganz übel. Also das ist wo ich so mit meiner Breite schon manchmal ein bisschen schräg laufen muss, damit ich überhaupt da durchkomme. Und irgendwie bis zu den Knien läuft Wasser um einen herum. Und das kann man im Alten Testament nachlesen, wo dieser Tunnel gebaut worden ist von Hiskia nämlich, weil man die Gihon-Quelle, das Wasser dieser Quelle in die Stadt hineinholen wollte. Man konnte nur dort leben, wo Wasser ist. Und heute kann man dieses Ding besichtigen. Also man hat einen riesen Aufwand getrieben, um eben nah beim Wasser zu sein. Und dem Wüstenbewohner war klar, wenn du kein Wasser hast, gehst du vor die Hunde. Wenn du kein Wasser hast, ist Leben nicht möglich. Und das ist ein absolutes Lieblingsbild des Jeremia mit der Wüste und dem Wasser, weil er daran seinen Zuhörern ständig erklärt, was es bedeutet, nah an Gott dran zu sein oder fern von ihm zu sein. Ich zitiere einfach mal so ein paar Verse. Jeremia 2,2, die Wüste ist ein Land, in dem man nicht sät, da kann also keine Frucht entstehen. Es kommt ein heißer Wind von den kahlen Höhen aus der Wüste, Jeremia 4,11 oder 12,10, sie haben meinen schönen Acker zur öden Wüste gemacht. Und so geht es weiter, ich könnte doch ganz viele Zitate aus dem Buch Jeremia verwenden, um deutlich zu machen, Jeremia benutzt dieses Bild, weil das in seinem Lebensumfeld jeder verstand. Und sagte eben, wenn du sozusagen wenn du ein Leben führst, das wie in der Wüste ohne Wasser ist, dann gehst du vor die Hunde. Aber der Mann, der gesegnet ist, ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Und dann geht es weiter, denn obgleich die Hitze kommt, und das wusste Jeremia auch, dass wenn der Sommer kommt und es unerträglich heiß wird in der Wüste, in der prallen Sonne, dann wird es richtig schwierig. Obgleich die Hitze kommt, und jeder kennt das in seinem Leben, auch Jeremia kannte im übertragenen Sinne solche Hitzesituationen und mag sein, dass seine Konfession, diese Bekenntnistexte über seinen Frust und über seine Depression und was nicht alles, dass das so mit Hitze umschrieben wird. Obgleich die Hitze kommt, geht es doch weiter. Und solche Hitzesituationen im übertragenen Sinne gibt es im Leben jedes Menschen, würde ich sagen. Also wenn ich ein Wort jetzt nenne und ihr assoziiert einmal, was ihr da persönlich drüber denkt oder was euch in den Sinn kommt, dann ist das vielleicht so eine Situation gewesen oder ihr denkt da bis heute dran. Das Wort heißt Schicksalsschlag. Und wenn Leute noch ganz jung sind, die wissen vielleicht damit noch nicht so viel Berührung, obwohl das manchmal ja auch schon der Fall ist. Aber wer ein bisschen älter wird und denkt an dieses Wort Schicksalsschlag und was dann persönliche Berührungen und Assoziationen in unserem Kopf, in unserem Herzen sind, dann sind das vielleicht so Situationen, von denen Jeremia sagen würde, wenn die Hitze kommt, wenn es schwierig wird. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht. Und man kann sich ja fragen, warum erspart Gott uns sowas nicht? Also die Dinge, die euch jetzt im Kopf sind angesichts dieses Wortes, Schicksalsschlag, warum erspart er uns das nicht? Die Antworten auf diese Frage ist nicht leicht, wenn man überhaupt eine findet. Aber wer mit biblischer Perspektive als Christ unterwegs ist, der entdeckt an so vielen Stellen, dass für Menschen eben die Hitze kam, es schwierig wurde, aber sie dennoch reagiert haben, dennoch bleibe ich stets an dir. Wenn aber die Hitze kommt, sagt er, dann fürchtet er sich noch nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Also das ist ein Merkmal der oben schon angesprochenen Lebensqualität, dass die Frucht im Leben eines Menschen da bleibt, selbst wenn es schwierig wird. Und Jeremia fährt fort und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. wieder ein Merkmal dieser gesegneten Lebensqualität, dass Jeremia sagt, du hast keine Sorge. Muss man vielleicht ein bisschen erklären. Wir sorgen natürlich uns ein bisschen darum, wie unser Leben vielleicht in Zukunft aussieht, welchen Job werde ich ergreifen, sagen die jungen Leute und machen sich so ihre Gedanken. Ich glaube, dieses Normale um das Leben sich kümmern und sich fragen, wie es für mich weitergeht, das ist nicht gemeint. Aber es ist eher dieses Zersorgen sich gemeint, wo ich Gott sozusagen den Regiehebel für mein Leben aus der Hand nehme und meine, das muss ich alles selber geregelt kriegen. Ein Merkmal dieser geistlichen Lebensqualität ist, dass man sich nicht sorgt im Sinne von Gott weiß, wo es lang geht. Und wenn ein dürres Jahr kommt, sagt Jeremia, und man in der Wüste ein dürres Jahr, so viel dürrer kann es ohnehin nicht werden, wenn ein dürres Jahr kommt, dann bringt er ohne Aufhören Früchte. Also stellen wir uns mal einen Moment vor, was das für ein Leben bedeutet. Das heißt, die Lebensumstände mögen richtig schwierig sein. Wüste ist nicht einfach. Aber wenn du am Wasser gebaut bist, dann bringst du ohne Aufhören Früchte. Nochmal wieder ein Spot aus diesem biblischen Land. Ein Prophet weiter, da gibt es sehr, sehr ähnliche Bilder, nämlich Hesekiel. Der beschreibt in Hesekiel 47 einmal eine Situation, die ist für einen Israel-Besucher schier nicht vorstellbar. Er sagt nämlich, da kommt Wasser aus dem Tempel. Gut, den Tempel gibt es ja heute nicht mehr. Es gibt nur die Westmauer als Rest dieses Tempels. Da kommt Wasser auf dem Tempel und läuft sozusagen hinter Jerusalem. Das wissen alle Israel-Besucher ja. Hinter Jerusalem beginnt die Wüste. Da hat man noch 30 Kilometer bis nach Jericho, bis zum Toten Meer und wechselt von 800 Meter Höhe auf fast 400 Meter unter Meeresspiegel. Und dann ist dieses Wadi Kelt da und dann stellt man sich vor, durch dieses Wadi Kelt, dieses ausgetrocknete Flussbett, so sagt Hesekiel, da fließt das Wasser und es wird immer höher. Am Anfang umspült es nur die Füße, dann die Knöchel, später geht es bis zu den Knien. Es ist heiliges Wasser aus dem Tempel und dann sagt er, rechts und links wachsen Bäume und man wird 12-mal im Jahr ernten, jeden Monat einmal. Und am Toten Meer ist dieses Wasser angekommen, also versucht euch das, wenn ihr dort wart, könnt ihr es euch vielleicht ein bisschen vorstellen oder habt Bilder davon im Kopf. Wenn ihr am Toten Meer ankommt, dann sitzen da die Fischer am Toten Meer, beschreibt Hesekiel in Kapitel 47, und sie waschen ihre Netze und sie fangen Fische im Toten Meer. Unvorstellbar. Also wer mal am Toten Meer gebadet hat und so ein bisschen am Wasser probiert hat, der weiß, wenn ich davon unabsichtlich einen Schluck nehme, dann kann ich mir die Mandeloperation sparen oder so. Also dann sieht es ganz übel aus. Also das ist wirklich nicht gesund, was einem dann blüht, weil da nichts ist. Das ist einfach, das Tote Meer ist tot. So, und er sagt, wenn Wasser aus dem Tempel kommt, heiliges Wasser, Gegenwart Gottes, sage ich jetzt mal, und diese Gegenwart Gottes mich nicht nur an den Knöcheln umspült, sondern sie sozusagen mehr und mehr meinen Körper umgibt, dann entstehen Dinge, die hier nicht vorstellbar sind. 12-mal Ernte im Jahr, wo gibt es denn sowas? Fischer am Totmeer, wo gibt es denn sowas? Aber die Propheten haben mit diesen Bildern gespielt, um deutlich zu machen, dass da, wo ein Mann sich oder ein Mensch sich auf Gott verlässt und seine Basis in Gott hat, Dinge möglich werden, die vorher nicht denkbar sind. Jeremia bleibt da so ein bisschen mehr im Normalbereich mit seinen Bildern und er sagt, du weißt, Wüste ist kein einfaches Lebensumfeld. Und wer da ohne Angst und ohne Sorgen überleben will, sorgenfrei überleben will und für andere ein Segen sein will, der braucht Wasser, sonst bringst du keine Frucht. Und ja, wenn du Wasser hast, dann sind selbst besonders schwierige Lebensumstände, ein dürres Jahr zum Beispiel, zu meistern. Und jeder seiner Zuhörer und seiner Leser konnte zustimmen und jeder kannte die Widrigkeiten der Wüste und jeder wusste, dass Wasser das absolut notwendige Lebenselixier ist. Also die Leute haben mit Sicherheit mit dem Kopf genickt bei diesem Bild. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Der ist wie ein Baum, der gepflanzt ist am Wasser, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Aber nun sind Jeremias Adressaten ja nicht, sage ich mal, die unablässig zustimmenden, kopfnickenden Besucher einer pietistischen Bibelstunde, die diesen Vers hören und sagen, ja, so ist es, so ist es. Sondern er lebt in einer ganz schwierigen Zeit des Volkes Israel, wo er als Prophet auf verlorenem Posten stand und wo er Frust erlebt hat und wo längst nicht alles so vorwärts ging, wie er sich das dachte. Die meisten Menschen hatten sich von Gott abgewandt und sie verehrten andere Götter. Und damit ging zunehmende Gewalt und Unmoral und alles Mögliche einher. Und die Könige, die eigentlich das Volk in die richtige Richtung führen sollten, waren in der Regel die Schlimmsten. Es gab auch positive Ausnahmen. Jeremia hat beides erlebt. Und er sollte sozusagen das göttliche Sprachrohr sein, das das Volk Israel zur Umkehr aufruft und vor dem Gericht warnt. Und dann ist zum Beispiel, gibt es ein Gleichnis in Jeremia 19, auch im unmittelbaren Kontext unseres Verses hier, unseres Predigttextes, wo sozusagen Israel beschrieben wird wie der Ton in der Hand eines Töpfers. Und der Töpfer kann ja daraus machen, was er denn möchte. Und er macht in diesem Fall einen Wasserkrug daraus. Und Jeremia soll als Zeichen dafür, dass Jerusalem unterliegen wird, dass Jerusalem zerstört sein wird, diesen wunderbaren Wasserkrug zerbrechen. Und Jeremia macht das vor den Augen der Leute und sagt, was es bedeutet. Und da ist kein kopfnickendes Zustimmen, sondern er landet erstmal im Gefängnis aufgrund der Tatsache, dass er die Wahrheit Gottes gesagt hat. Also die kopfnickende pietistische Bibelstunde wäre begeistert über Jeremia 7, 7 und 8. Jeremia landet im Knast, als er die Wahrheit Gottes über ein götzendienerisches Volk verkündet. Auf die Frage, wo gehöre ich hin, hatte das Volk nämlich, dem er predigt, ganz andere Antworten gegeben in der Praxis ihres Lebens. Sie hatten heidnischen Gottheiten gehuldigt, sie hatten fremde Altäre gebaut und sie hatten dem lebendigen Gott die kalte Schulter gezeigt. Und Jeremia lädt also seine Zuhörer mit diesem ganz einfachen Bild, was jeder in seiner Zeit verstand, auf den richtigen Weg ein. Er bleibt dabei. Das Leben hat seine Herausforderungen. Es wird ein dürres Jahr kommen. Dass dein Leben einfach sein wird, davon war nie die Rede. Das ist auch nicht die Verheißung Gottes. Aber Gott lädt dich ein, dein Leben auf ihn als Fundament zu bauen. Oder im Bild hier, dich ganz nah an ihm, der Quelle des lebendigen Wassers, zu verwurzeln. Setz deine Zuversicht, setz dein Vertrauen auf ihn. Im Neuen Testament heißt das Johannes 4, 14, als Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Lebendiges Wasser, was nicht nur für diese Zeit da ist, sondern in Ewigkeit Bedeutung hat. Und zurück zur Ausgangsfrage. Wenn du dich fragst, wo gehöre ich hin? Wer bin ich eigentlich? Dann antwortet Jeremia, du bist gewollt und geliebt von Gott. Er will dich ganz nah bei sich haben, wie dieser Baum, der am Wasser die Wurzeln ausstreckt zum Wasser hin. Er will dir ein gesegnetes Leben schenken. Wenn du dich fragst, wo gehöre ich hin, dann antwortet Jeremia, da gehörst du hin, nämlich ganz nah an den lebendigen Gott. Setz dein Vertrauen, deine Zuversicht auf ihn. Es gibt tausend andere Möglichkeiten, damals und heute sein Leben zu leben. Aber echte Lebensqualität in Zeit und vor allen Dingen auch in Ewigkeit, die gibt es nur bei ihm. Und wenn du dich fragst, wozu bin ich da, dir diese Grundfragen des Lebens stellt, dann antwortet Jeremia, du bist da, um Frucht zu bringen. Mit anderen Worten, du bist da, um andere zu segnen. Das Gute, was Gott dir schenkt, zu verbreiten und es an andere daran teilhaben zu lassen. Und wenn du nah bei Gott bist, wenn du in ihm verwurzelt bist, dann wirst du auch Sturm und Hitze in deinem Leben überstehen. Und wenn du dich fragst, welche Lebensqualität hat dieses Leben, dann antwortet Jeremia, du bist gesegnet. Wie gesagt, so ein nicht ganz leichtes Wort, so was alles oder nichts meint. Was bedeutet das? Das Alte Testament hat bei diesem Wort segnen manche Aspekte, auch durchaus materielle Aspekte. Aber ich versuche mal neutestamentlich zu antworten und lese diesen Text in dem Sinne eigentlich gar nicht. Erzähle ihn eher nach aus Epheser 1, Vers 3. Nur ein Vers. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns, und jetzt kommt es, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, der uns gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und dann zählt er auf, und das sind die nächsten Verse. Ihr seid erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Ihr seid dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Er hat uns begnadigt. Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Wir haben die Vergebung der Sünden. In ihm sind wir zu Erben eingesetzt. Wir sind sein Eigentum. Also Paulus entfaltet und sagt, was bedeutet es vor der Perspektive, dass Jesus Christus gekommen ist, eigentlich ein Gesegneter Gottes zu sein. Und dann geht es nicht mehr um materielle Dinge oder solche Sachen, dann geht es um diese ganz, ganz grundsätzlichen Dinge, die Jesus uns geschenkt hat. Wir gehören zu ihm, wir sind begnadigt, wir sind erlöst, Vergebung der Sünden, wir sind zu Erben eingesetzt. Immer kommt diese Ewigkeitsperspektive hinein und wir sind in Zeit und Ewigkeit sein Eigentum. Das ist geistlicher Segen aus neutestamentlicher Perspektive. Und das ist, ich nehme das Wort von vorhin nochmal auf, echte Lebensqualität. Und vielleicht durch Jeremia ergänzt dieser geistliche Segen, der Mensch, der gesegnet ist, ist jemand, der sich nicht fürchtet und der sich nicht sorgt, weil er weiß, wohin er seine Sorgen werfen kann, nämlich auf ihn. Also noch einmal dieser kurze Text zum Abschluss. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Amen.